Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kepler-Salon. Im Namen der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich begrüße ich Sie sehr herzlich und begrüße vor allem auch den Autor des Buches, das wir Ihnen heute präsentieren, im Band des Geldes, Markus Bühringer. Wir von der Grünen Bildungswerkstatt verstehen ja Bildung als wesentlich mehr als das Vermitteln von Wissen oder Trainingseinrichtungen. Wir verstehen Bildung als eine Auseinandersetzung und auch die Möglichkeit für Leute, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die sie im Alltag beschäftigen, zur Gesellschaft, zur politischen Entwicklung und sie in der Auseinandersetzung auch zu befähigen, die Entwicklungen zu benennen, zu verstehen und damit auch einzugreifen und selber im Idealfall auch aktiv zu werden, gesellschaftspolitisch und politisch. Wir freuen uns sehr, dass wir im Planet Verlag dieses Buch präsentieren können heute. Es sind noch mehrere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand auch hier. Es ist ein Projekt, das in den letzten Jahren gereift ist. Und ein wesentlicher Punkt und Motivation und Triebfeder auch für viele politisch Engagierten, gerade in den grünen Reihen, ist immer wieder auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen, mit Entwicklungen, und da gehört natürlich die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik dazu. Und vor allem Markus hat in den letzten Jahren mit seiner Initiative dazu beigetragen, dass zum Beispiel auch das Querdenken, dieses Format von Veranstaltungen entstanden ist. Wir nehmen für uns auch den Anspruch, vorzudenken und querzudenken, nachzudenken und in Auseinandersetzung zu gehen. Damit gebe ich die Plattform dir, Markus, dass du uns ein bisschen hineinblicken lässt in das Buch. Es ist inzwischen ja auch schon ein Radiobeitrag im Planetarium erschienen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ist ein regelmäßiger Radiobeitrag, der auch von der Grünen Bildungswerkstatt erscheint. Und in der Ausgabe vom Oktober ist ein Interview mit Markus drin. Zu diesem Buch empfehle ich Ihnen sehr, dass Sie da auch nachhören. Und jetzt ist es deine Plattform, Markus. Es ist dein Buch. Bitte lass uns hineinblicken.
Guten Abend. Sonst einfach schreiben. Es wird aufgenommen.
Und genau. Dann nütze ich die Zeit, um das dazwischen zu sagen. Der Abend heute wird aufgenommen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für Sie dann, wenn im Anschluss die Möglichkeit ist, Fragen zu stellen, in Dialog zu treten oder in Diskussion zu treten, dass Sie daran denken, dass es aufgezeichnet wird. Es werden Mikrofons zur Verfügung stehen, und wenn Sie sich bitte melden, und dann werden Sie ein Mikrofon bekommen, in das Sie hineinsprechen können.
Okay. Das haben, glaube ich, alle verstanden, dass ich mich sehr freue, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich habe in den letzten 3 Jahren mich nur mal intensiver mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem auseinandergesetzt, und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist dieses Buch. Warum habe ich das getan? Ich setze mich mit unserer Wirtschaftsweise schon sehr, sehr lange auseinander, habe auch Volkswirtschaft studiert und habe das über die Jahre nach meinem Studium auch immer weiter fortverfolgt, dass ich mich vor allem mit kapitalismuskritischer Literatur auseinandergesetzt habe und eben dann die Zeit genutzt habe, jetzt dort auch in den letzten Jahren selber da was dazu formulieren und eine besondere Sichtweise, die mir wichtig erschienen ist und wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist etwas Neues da darzustellen. Das, was das Buch versucht oder was ich im Buch versuche, ist grundsätzlich die Funktionsweise unseres kapitalistischen Systems genauer zu verstehen. Was macht wirklich die Essenz unseres Systems aus? Ich versuche, die Systemfrage ernsthaft zu stellen, also nämlich auch so in diesem Sinn dann, wenn nicht Kapitalismus, was denn dann sonst? Das versuche ich zumindest ansatzweise aufzutun, diese neue Denkvariante. Ja, mein grundsätzlicher Befund ist folgender, so ich habe so den Eindruck, unsere Gesellschaft ist krank und die Diagnose ist quasi, sie hat Kapitalismus. Und die gute Nachricht, das ist heilbar. Was meine ich, wenn ich sage, das ist eine Krankheit, wenn ich von Kapitalismus spreche? Es kommt mir so wie eine Suchterkrankung oder wie eine Viruserkrankung vor. Nämlich in dem Sinn, dass unsere Gesellschaft immer mehr materiellen Wohlstand, immer mehr stofflichen Wohlstand produziert. Und wir ganz viele Probleme damit haben. Also wir brauchen nur die Stichworte Klimawandel nennen, brauchen nur nennen, dass die Meere ausgefischt sind, dass die Urwälder gerodet werden, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit die fossilen Energieträger aus der Erde herausgeholt haben und Müll produzieren. Also wir hinterlassen sehr, sehr viel an die nächsten Generationen. Und also wir produzieren sehr viel materiellen Wohlstand und eigentlich glauben wir, dass wir, indem wir weiter materiellen Wohlstand produzieren, indem wir weiter Wachstum generieren, genau die Probleme, die wir haben, damit lösen können. Also es kommt mir so ein Stück weit vor wie ein Alkoholabhängiger, der glaubt, indem er jetzt noch mehr Alkohol trinkt, dass er dann geheilt werden kann. Ja, das habe ich schon genannt, wo ich glaube, dass wo es in unserer Gesellschaft krankt. Und da habe ich versucht, dann noch weiter dahinter zu schauen, ja, warum verhalten sich denn die Menschen so, wie sie es derzeit tun. Ja, die Grunddiagnose ist die, das hat mit unserem Wirtschaftssystem, nämlich mit dem Kapitalismus zu tun. Und ein anderer Diagnostiker, den ich einige Male im Buch zu Rate ziehe, nämlich Karl Marx, hat die Formel des Kapitalismus auf die Formel reduziert, so quasi im Kapitalismus geht es darum, dass man aus Geld wird in Ware verwandelt und daraus wird dann noch mehr Geld, also wird dann G'. Also grundsätzlich geht es im Kapitalismus darum, dass aus Geld mehr Geld wird, dass man dazwischen die Ware schaltet, ist im Normalfall ein notwendiges Übel für die Kapitalisten. Wenn man es direkt auf den Finanzmärkten erwirtschaften kann, ist es umso besser. Also man kann diese Formel dann auch so in dieses 1 plus R schreiben, also eine Rendite draufsetzen. Und ich habe in den Überlegungen das dann Reichtumsprämie genannt. Es geht mal grundsätzlich darum, dass unser System es erlaubt, dass jemand, der über Geld besitzt oder über Tauschwerte jetzt hat, wenn man das allgemeiner nennt, verfügt. Unser Wirtschaftssystem bietet die Möglichkeit, dass dieser oder diese, ohne dafür eine Leistung erbringen zu müssen, ein Einkommen, eine Rendite erhält. Ich habe es bewusst Reichtumsprämie und jetzt ein naheliegender Begriff wäre vielleicht der Zins. Versucht da jetzt gar nicht so ganz genau darauf einzugehen. Also ich glaube, es gibt Teile des Zinses, die man rechtfertigen kann, nämlich dort, wo eine Leistung dem gegenübersteht. Da nehme ich Anleihe auch bei Thomas von Aquin, also einem schon sehr, sehr weit zurückliegenden Denker aus dem Mittelalter, der ihm gesagt hat, also für die Vermittlung eines Kreditgeschäftes ist es legitim, dass man was verlangt, es ist legitim, dass man quasi die Versicherungsprämie, da gibt es auch eine Gegenleistung dazu. Aber zwei Bestandteile, und ich kann es, wenn es von Interesse ist, dann noch etwas genauer erklären, also so die Liquiditätsprämie und die Risikoprämie, das sind Sachen, wo keine Leistung erbracht wird und trotzdem es ein Einkommen gibt und das nicht in geringer Art und Weise. Wenn ihr das versucht, so darzustellen quasi, also es ist die Frage, ja, wie hoch ist denn diese Reichtumsprämie? So, ja? Das kann man so eindeutig nicht beantworten, da werden es vielleicht auch Menschen da herinnen geben, die da Antworten finden. Es ist jedenfalls so, dass zu Beginn der kapitalistischen Entwicklung, die also im ausgehenden Mittelalter ansetze, dass da Prämien von weit über 10% erreicht worden sind. Also wenn man das Geld veranlagt hat, dann ist da nach einem Jahr, also ich habe auch Zahlen mit oder so, die der Karl Marx auch publiziert hat, also die da ja in die dreistelligen Zahlen hineingehen, aber wenn wir bei diesen 10% bleiben und es gibt ja auch Zyklen im Kapitalismus, also es gibt immer wieder Boomphasen und abfallende Phasen und am Beginn eines Booms sind die Reichtumsprämien tendenziell noch einmal höher als wie diese 10%. Am Ende eines Zykluses, den wir vielleicht jetzt gerade erleben oder so, sind die 10% vielleicht auch schwierig zu erreichen. Aber es geht mir auch nicht grundsätzlich um die Höhe, sondern um das Prinzip, das im Kapitalismus möglich ist. Vor dem Kapitalismus war es so, wenn man Tauschwert gehabt hat, einen Klumpen Gold, um den man sich zum Beispiel ein Haus kaufen hat können, nach 10 Jahren hat man sich wieder ein Haus drum kaufen können. Also es hat keine Möglichkeit gegeben, dass dieser Klumpen Gold oder dieser Tauschwert jetzt von sich aus vermehrt werden hätte können. Im Kapitalismus ist das anders. Da wird das nach einem Jahr eben dann, wenn wir bei diesen 10% bleiben, dann nicht mehr 1, sondern 1,1. Wir haben relativ wenig Verständnis dafür in unserem alltäglichen Verständnis, was denn exponentielle Funktionen bedeuten. Wenn man das über 10 Jahre rechnet, dann wird aus dem Betrag, der ein Haus wert war, nach 10 Jahren sind schon 2,6 Häuser daraus geworden. Also es sind 1,6 Häuser dazugekommen, ohne dass diese Person irgendwas tun hat müssen. Also versucht auch wirklich zu trennen in die Funktion quasi des Kapitalisten, der Kapitalistin, die nur rein über das Eigentum verfügt. Und über, also Unternehmer ist anders zu bewerten, meines Erachtens. Da unterscheide ich mich auch, soweit ich das verstanden habe, auch von Karl Marx dann. Ja, und wenn wir das weiterspielen würden, dieses Spiel, dann geht es natürlich munter drauf los. Also nach 20 Jahren wären dann nicht mehr 2,6 Häuser, sondern da wären es dann schon fast 7 Häuser und nach 30 Jahren, also nach einer Generation, wäre aus diesem einen Haus, ohne eine Leistung erbringen zu müssen, wären schon fast 20 Häuser geworden. Das ist die Funktionsweise unseres Systems. Jetzt kann man sagen, okay, die 10% sind vielleicht etwas hoch angesetzt, aber wenn wir es mit 5% spielen, ist auch nach einer Generation schon eine Vervierfachung, die dann stattgefunden hat. Es geht mir nicht so sehr genau um den Wert, sondern um das, um die Funktionsweise, und die ist in unserem System mit drinnen. Um es an einem Beispiel vielleicht festzumachen, also der Herr Mateschitz, und es geht mir da, ist mir auch wichtig, nicht um Personen, es könnte da auch der Frank Stronach stehen oder der Bill Gates oder also mit ihrem jeweiligen Vermögen. Aber bei Mateschitz weiß man es, also da ist das vor kurzem publiziert worden, dass er über ein Vermögen von 7,5 Milliarden Euro verfügt. Und ich rede jetzt dort nicht vom Unternehmer Mateschitz, der da irgendein Getränk erzeugt hat, das offensichtlich beliebt ist, sondern ich rede vom Kapitalisten Mateschitz, der kann ja auf den Kapitalmarkt gehen, erhält eine Reichtumsprämie, die auch heute noch zu erzielen ist, von 5%. Und bekommt dann, ohne dass er irgendwas tun muss, 375 Millionen Euro. Also so viel wie 20 Österreicherinnen so im Durchschnitt an Arbeitseinkommen erhalten. Das ist die Logik unseres Systems. Darauf, also das ist so dieser Grundbaustein meines Buches. Und weil ich gesagt habe, es ist heilbar, das möchte ich am Anfang auch noch darstellen, weil das war für mich am Beginn auch wichtig. Also so, eigentlich bevor ich das Buch angefangen habe, habe ich schon die Idee gehabt, wie man es denn heilen könnte. Man könnte, wenn man diese Formel so hernimmt, ja sagen, man erfindet eine Steuer, die könnte man theoretisch in der Geldwelt ansiedeln, also eine Geldsteuer, oder in der Warenwelt, also eine Vermögenssubstanzsteuer. Und die könnte man genauso dimensionieren und das kann man dann berechnen. Das habe ich so in dieser Formel bis dato noch nie gesehen, aber die könnte man dann eben so berechnen, dass der Gewinn, den jemand privat macht, dann vergesellschaftet werden würde. Also nicht mehr der Mateschitz wird dann die 375 Millionen haben, sondern er wird dann so eine hohe Steuer zahlen müssen. Jetzt einmal gedanklich, dass das dann in die öffentlichen Kassen fließt oder entsprechend in den Preisen dann berücksichtigt wird. Aber es wird auf jeden Fall der Allgemeinheit zugutekommen. Gut. Ja, diese Regel hat meines Erachtens, also diese kapitalistische Spielregel eine gesellschaftliche Regel, die wir uns da gegeben hat, hat meines Erachtens dann auch dazu geführt, dass die gesamte Welt, so sagt ja auch der Titel meines Buches, so in den Bann des Geldes geraten ist und dass wir unsere Gesellschaft mehr und mehr so umgestaltet haben, dass die Maximierung von Geld und Wohlstand zur wichtigsten Prämisse unserer Gesellschaft geworden ist. Und wie gesagt, ich bezeichne das als Suchtverhalten, das wir da an den Tag legen, in dem wir alle ein Stück weit auch gefangen sind, auch ich selber, also keine Frage. Aber das, was wirklich wichtig ist, und das ist ein Kapitel meines Buches, auch, wo ich versuche darzustellen, worum geht es eigentlich im Leben, also so dieses gute Leben, das ist ja auch dieses das Motto der Grünen Bildungswerkstatt schon seit vielen Jahren ist. Das gute Leben zeigt sich, wenn man psychologische oder neurobiologische Studien zu Rate zieht, in erster Linie daran, dass Beziehungen gelingen zu sich selbst und zu den anderen Menschen. Das ist eigentlich das, worum es im Leben wirklich geht. Und das ist, was ich einen gesunden Zugang nennen würde. Ja, dann könnte man natürlich die Frage stellen, ja, wie konnte denn das passieren, dass wir uns diese Reichtumsprämie eingetreten haben? Das ist meines Erachtens relativ leicht nachzuvollziehen. Es ist nicht zum allerersten Mal im Mittelalter passiert. Es hat natürlich sowas wie Zinsen auch schon davor gegeben, aber das, was schon was qualitativ Neues ist, dass im globalen Maßstab sich dieses Wirtschaftssystem derartig ausgebreitet hat. Was ist im Mittelalter gewesen? Es hat eine aus verschiedensten Gründen eine relativ hohe Nachfrage nach Geld gegeben. Also es hat zunehmende Arbeitsteilung durch die Entwicklung der Städte gegeben. Es hat Kreuzzüge gegeben, die den Hunger nach interessanten Luxusgütern auch wachgerufen haben. Und es hat vor allem Pestepidemien gegeben, die wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. Da sind in manchen Gegenden bis zu 50% der Bevölkerung gestorben und das hat auch die Nachfrage nach Geld erhöht. Also bis dorthin ist in erster Linie, die Kommunikation hat in erster Linie stattgefunden, dass man sich einmal das selbst produziert hat, was man zum Leben gebraucht hat, beziehungsweise im Tauschhandel unmittelbar mit dem Schneider oder mit dem Bäcker man direkt getauscht hat. Und dann hat schon einen Anteil immer auch gegeben, den man für den Fernhandel, also der Klassiker ist das Salz oder so, das hat man immer schon aus weiteren Gegenden holen müssen und da war Geld schon wichtig. Mit dem, dass die, dass es eben diese steigende Arbeitsteilung gegeben hat, hat es mehr Nachfrage nach Geld gegeben, das Geldangebot ist zurückgegangen. Das ist für einen Ökonomen relativ naheliegend, was passiert, wenn es hohe Nachfrage und geringes Geldangebot gibt, dann bildet sich ein Preis oder steigt der Preis. Also es hat Fundamentalfaktoren gegeben, die dafür gesprochen haben, dass man jetzt dort auf das Verleihen von Geld einfach einen Zins oder eben eine Reichtumsprämie verlangen könnte. Und das hat dann eben, das habe ich schon genannt, gleich einmal relativ hohe Ausmaße angenommen. Allerdings und war das Problem immer so, dass die gesellschaftlichen Autoritäten bis dorthin gesagt haben, also Zins nehmen geht nicht, ist verboten. Gibt schon Zitate beim Aristoteles, also im Altertum, das Sie da nachlesen können, können das auch in meinem Buch nachlesen, auch noch ein paar andere Zitate. Spannend finde ich, dass das auch immer theologisch begründet worden ist, warum er denn das verboten hat, dass jemand, was ich zuerst eben gerade beschrieben habe, für den alleinigen Besitz oder für den Verleih von Geld ein Einkommen erhält. Also es ist begründet worden unter anderem, dass das ein Diebstahl an Gott ist, weil die Zeit gehört Gott, also wir haben sie von Gott geschenkt bekommen. Und daher, wenn da jetzt jemand nur einen Gewinn daraus zieht, dass die Zeit vergeht, was beim Verleihen von Geld ja der Fall ist, dann bestiehlt er quasi Gott und daher ist das nicht legitim. Ja, auch Thomas von Aquin hat das schon verhindert. Aber offensichtlich waren die fundamentalen Kräfte, die ich vorhin beschrieben habe, also so die hohe Nachfrage nach Geld und das geringe Angebot, also die Gold- und Silberfunde sind auch zurückgegangen, hat dazu geführt, dass sich diese, das was ich Reichtumsprämie nenne, einfach dann durchsetzen hat können. Nach und nach, nicht gleich in ganz Europa, sondern so beginnend an diesen oberitalienischen Stadtstaaten in Holland, in England, ja, hat sich das Bahn gebrochen. Und dann versuche ich im Buch auch nachzuzeichnen, ja, was hat denn das für Folgen gehabt? Also eine relativ naheliegende ist meines Erachtens, wenn in der Geldwelt es zu dieser Verschiebung gekommen ist, dass aus Geld mehr Geld werden kann, dann kommen natürlich auch alle, die über reale Tauschwerte verfügen, also die über Waren verfügen, auch auf die Idee, dass sie genauso auf ihre Tauschwerte, die sie ja in Geld tauschen könnten, genauso diese Reichtumsprämie draufschlagen und einen internen Zinssatz dann in ihren Produktionsstätten zum Beispiel verlangen. Man muss sich eben das vor Augen halten, also so das Geld ist dann ständig gewachsen und ist immer stärker in diverse gesellschaftliche Bereiche eingedrungen, also dort, wo früher die Dinge ohne dem Geld bewerkstelligt worden sind und auch zur Festigung der sozialen Beziehungen beigetragen haben. Also indem man gemeinsam produziert hat oder indem man gewusst hat, okay, die Schuhe habe ich von dem Schuster bekommen oder das Brot habe ich genau von dem bekommen. Das ist eine andere Beziehung, als wie wir heute in unseren Kaufhäusern gewohnt sind. Aber durch diese Wachstumsdynamik des Geldes ist Geld in immer weitere gesellschaftliche Bereiche vorgedrungen. Und also so, um dieses Bild nochmal zu bemüßigen, so von der Suchterkrankung, es hat quasi schon zu einer Schwächung der Abwehrkräfte geführt. Also so diese sozialen Beziehungen, das, was ich so als die Gesundheit bezeichnet habe, die sind da schon geschwächt worden dadurch. Ja, was man aber zentral wesentlich ist, dass diese Reichtumsprämie dann Anreize schafft für menschliches Verhalten. Meine, also wenn Sie sich dieses Bild von diesen Häusern nochmal in Erinnerung rufen, also wenn es so ist, dass das eine Haus immer gleich viel wert ist und ich jetzt dazu am Kapitalmarkt keine Möglichkeit habe, das zu vermehren, macht einen Unterschied zu einer Situation, wo aus diesem einen Haus in 10 Jahren halt schon 2,6 Häuser geworden sind. Das heißt, das, was passiert, wieder ein Begriff, den Karl Marx verwendet, ursprünglich die Akkumulation. Es haben in allen diesen Gebieten, wo der Kapitalismus sich begonnen hat auszubreiten, Raubzüge stattgefunden. Die Mächtigen haben die weniger Mächtigen von ihren Ländereien vertrieben, haben sich das, was früher Gemeineigentum, also die Allmende gewesen ist, angeeignet. Und sie haben es auch unter anderem deshalb getan, weil sie eben diesen Anreiz gehabt haben. Also das wäre meine Logik, die also hinter dieser veränderten gesellschaftlichen Regel dann einfach ein verändertes gesellschaftliches Verhalten produziert hat. Für den Großteil der Bevölkerung war das ziemlich dramatisch und das, was wir unter Bauernkriegen kennen, ist meines Erachtens in erster Linie eine Reaktion darauf, dass die alle ihrer Länder vertrieben worden sind und sich dann mit militärischer Gewalt versucht haben, zur Wehr zu setzen und das nicht einfach hinnehmen wollten. Ja. Für die allermeisten Menschen hat es das bedeutet, dass sie nichts mehr gehabt haben als ihre Arbeitskraft. Davor haben sie grundsätzlich ja schon über Produktionsmittel verfügt, sodass sie zumindest das, was man so für die Subsistenz gebraucht hat, selbst produzieren hat können. Und dann sind sie nur mehr dagestanden bei aller Produktionsmittel und das, was ihnen geblieben ist, ist die Arbeitskraft und haben damit quasi auch alles akzeptieren müssen, was die Kapitalisten dann von ihnen verlangt haben, um überhaupt überleben zu können. Jetzt will ich nicht dieses Bild da zeichnen, vor dieser kapitalistischen Entwicklung war alles eitel Wonne und erst seither ist es schlimmer geworden, das wird die Geschichte natürlich auch falsch wiedergeben. Allerdings glaube ich schon, dass es zu einer spürbaren Verschlechterung der gesellschaftlichen Verhältnisse geführt hat. Ja, ich glaube auch, dass ein Wertewandel, das versuche ich auch nachzuzeichnen, also ich versuche da jetzt ein paar Folgen noch darzustellen. Ich glaube, dass es zu einem Wertewandel geführt hat, dass es nicht ganz zufällig ist, dass so diese protestantische Ethik, also dass der Verzicht positiv bewertet wird, genau in dieser Zeit auch entstanden ist. Denn das war auch eine Möglichkeit, wie man diese neue gesellschaftliche Regel hat ausnützen können, indem man das, was man schon irgendwie verdient hat, nicht einfach verkonsumiert hat, sondern möglichst viel verzichtet hat. Das ist dann automatisch mehr geworden. Das heißt, es gibt so einen Anreiz, mit dieser Regel auch so dieses gute Leben immer in die Zukunft zu verschieben, und nicht jetzt im Hier und Jetzt zu leben. Ja, eine wesentliche Geschichte ist auch, dass die Arbeit auf einmal eine positive Bedeutung erhält. Arbeit wird nach und nach heilig gesprochen, wenn man sich die Schriften im Mittelalter oder im Altertum durchliest. So bekommt man durchaus den Eindruck, zum Beispiel bei Aristoteles, da ist die Zeit, die man mit Arbeit verbringen muss, also die allerschlechteste, das hat man an die Sklaven delegiert. Natürlich sind das auch schon wieder Machtverhältnisse, die man da ausgenützt hat. Aber Arbeit war grundsätzlich einmal was notwendig war, um zu überleben, aber sobald man das Notwendigste zum Überleben gehabt hat, war das lange Zeit in nicht kapitalistischen Gesellschaften so, dass man dann aufgehört hat zum Arbeiten oder so. Wenn man das, was man zum Leben gebraucht hat und auch noch gewisse Reserven gehabt hat, dann ist es ja auch fast naheliegend, also dass man dann nicht nur immer weiter produziert. Die Reichtumsprämie schafft natürlich einen Anreiz, mehr zu arbeiten. Das kann ich dann wieder anlegen, was ich da verdiene, und das wird dann automatisch auch mehr. Und natürlich wird es umso interessanter, wenn ich andere Menschen dazu bringe, dass sie für mich arbeiten. Was die Unternehmer gerade am Beginn der kapitalistischen Entwicklung sehr gut ausnutzen haben können oder heutzutage auch noch in den armen Ländern des Südens auch noch immer ausnutzen können. Denn wenn der Großteil der Bevölkerung nicht mehr hat als ihre Arbeitskraft, dann müssen sich quasi alle Arbeitsbedingungen akzeptieren. Und die Nutznießer sind dann in dem Sinn auch die Unternehmer, die fremde Arbeitskraft dann für sich nutzen können und damit dann diese Überschüsse oder das, was sie dabei erzielen, dann auch wieder auf den Kapitalmärkten anlegen können. Gut, ich muss ein bisschen schon auf die Zeit schauen. Das, was auch dann passiert ist, dass auch ein neues Menschenbild entstanden ist, das quasi gesagt hat, der Mensch soll seine Glückseligkeit nicht mehr in der Seelenruhe finden, so hat es der Thomas Hobbes genannt, sondern in einem Wunsch zum nächsten. Also so eine rastlose Vorstellung vom Menschen. Im Bild des Homo economicus wird es dann verdeutlicht. Also man hat dann schon auch, also quasi das System schafft sich auch einen Menschen, wenn man das jetzt so überzeichnen will, aber es schafft sich einen Menschen, der auch genau nach diesen Prämissen des Geldes, nach der Logik des neuen Geldes funktioniert. Ja, das kann man nachlesen alles auch noch. Es bildet sich auch eine ganz anderes Zeitverständnis, um das vielleicht auch an einem Beispiel dazu bringen. Die Zeit ist früher eingeteilt worden in die Zeit, also die Tageszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und ist dann in 12 Teile eingeteilt worden. Das hat auch Sinn gemacht in einer Agrargesellschaft. Und diese Zeit ist nach und nach verschwunden. Und das ist so diese abstrakte Zeit vorherrschend geworden, die sich eben auch zu dieser Logik der Kapitalvermehrung angepasst hat. Denn da ist es plötzlich wichtig geworden, ist so ganz genau zu messen, wie viel Zeit ist denn vergangen, denn mit dem Vergehen der Zeit war ja Einkommen verbunden. Und somit hat sich eben von einer aufgabenbezogenen Zeit die abstrakte Zeit entwickelt. Ja, eine wesentliche Geschichte, und ich habe es auch schon genannt, ist, dass in diesem System die Kapitalistinnen, die sind die gewinnen, und die Konsumentinnen, die sind die verlieren, und unser Wirtschaftssystem trägt zu einer systematischen Umverteilung von unten nach oben bei. Im globalen Maßstab, aber natürlich auch im nationalen Maßstab ist das nach wie vor erkennbar, und also wir haben in Österreich ungefähr ein Privatvermögen, das wird geschätzt auf ungefähr 1,5 Billionen, wenn Sie da wieder diese Reichtumsprämie von 5% ansetzen, so wird das bedeuten, dass 70 Milliarden in unserer Wirtschaft als leistungsloses Einkommen für Nichtbedürftige, also gerade für die Reichen zur Verfügung steht. Also ungefähr 20-25% unserer Wirtschaftsleistung zahlen wir über die Preise an die Reichen. Es ist so, also. Ja, ich versuche dann in einem Kapitel auch noch darzustellen, dass uns dieses System, abgesehen von Verteilung und abgesehen von dem, dass es unterschiedliche, also dass es falsche Anreize für unser Verhalten setzt, dass es zu Entfremdung führt, also dass es Entfremdungsprozesse fördert, von uns selbst, von unseren Mitmenschen, auch von der Tätigkeit, die wir zu erfüllen haben. Dass also dieser Austausch, der früher eben auch die sozialen Beziehungen tendenziell gefestigt hat, tendenziell immer unpersönlicher wird und dass wir auch so eine komische Einteilung von Arbeitszeit und Freizeit haben, etwas, was in nicht-kapitalistischen Gesellschaften auch nicht üblich ist. Aber wir sind es von klein auf gewohnt, daher fällt es uns auch nicht mehr ganz so wirklich auf. Jo, dann habe ich noch ein Kapitel drinnen, wo ich versuche, so die Entwicklung des letzten großen Zykluses, den ich so ansetze, ab 1945 beginnend, wie sich der entwickelt hat und dass die Logik unseres kapitalistischen Systems aus der Tatsache, dass das Kapitalwachstum grundsätzlich höher ist als das Wirtschaftswachstum, und das erklärt sich meines Erachtens auch wieder aus dieser Reichtumsprämie, denn die Reichen haben natürlich ein großes Interesse, sobald die sich einmal etabliert hat, dass diese Reichtumsprämie auch möglichst hoch ist. Denn den Gewinn, den ich in diesem Jahr mache, das vermehrt ja dann auch wieder durch die Logik der Geldvermehrung. Also wenn es mir in diesem Jahr gelingt, nicht 10%, sondern 15% zu lukrieren, dann kann ja diese 5 zusätzlichen Prozente, die werden ja dann auch noch automatisch immer mehr. Wenn man es so darstellt, es gibt natürlich nicht ganz genaue Zahlen dazu, aber das Wachstum am Kapitalmarkt, und das ist eine Zahl, die Credit Suisse veröffentlicht hat, ist durchschnittlich real 4,1% gewesen und die Wirtschaft ist durchschnittlich im 20. Jahrhundert real mit 2% gewachsen. Und wenn jetzt der eine Teil, also das Wirtschaftswachstum setzt sich im Wesentlichen aus Kapital und Arbeit zusammen, und wenn ein Teil systematisch stärker wächst als der andere, was bei uns passiert, dann ist der Zusammenbruch irgendwann auch einmal vorprogrammiert, und das ist auch eine Entwicklung, die der Kapitalismus immer auch schon gemacht hat. Seitdem es ihn gibt, gibt es die Krisen des Kapitalismus. Ja, und das versuche ich eben so der Entwicklung seit 1945 auch genauer darzustellen, warum sich das nicht ausgehen kann oder was für Krisenaufschub-Szenarien oder Krisenaufschub-Instrumentarium angewendet werden, um den Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems, unseres Finanzsystems zu verhindern. Also das, was man macht, auch das hat der Karl Marx größtenteils schon erkannt, die Lohnquote senken, also die Arbeitskräfte möglichst gut ausbeuten, Produktivität steigern, es hat eine unheimliche Globalisierung auch des Kapitals stattgefunden, auch in den letzten 50, 60 Jahren. Das, was auch passiert, ist, dass die Verschuldung zunimmt, nicht nur der Staaten. Wir haben, wenn man über Verschuldung redet, oft nur so die Staaten im Blickfeld. Auch da gibt es Zahlen von unverdächtigen Quellen wie der Boston Consulting Group, die darstellen können, oder dass die Verschuldung von Unternehmen, Privaten und Staaten in den letzten 30 Jahren sich verdreifacht hat. Da passiert eine Vorabkapitalisierung, das heißt, das, was derzeit passiert im großen Maßstab seit den 1980er Jahren, ist, dass eine Blasenbildung stattfindet, meines Erachtens. Das heißt, es wird in großem Ausmaß fiktives Kapital gebildet. Damit das möglich ist, damit sich diese Blase bilden kann, ist es notwendig, dass sich zum Beispiel alle möglichen Wirtschaftsteilnehmer verschulden. Das führt zu einem Zuwachs von immer mehr Kapital und kann diese Blasenbildung noch aufrechterhalten. Ich hoffe, ich kann das jetzt in kurzen Worten erklären, kann es vielleicht noch einmal erklären. Das, was derzeit eine ganz wesentliche Quelle ist, warum dieses System noch aufrechterhalten werden kann, ist, dass die Notenbanken begonnen haben, billiges Geld zu drucken und so, also dieses Bilden der Reichtumsprämie, die nicht mehr ganz diese Dimension erreichen kann, die es am Beginn von wirtschaftlichen Zyklen erreichbar sind, dass diese Blase an sich noch aufrechterhalten werden kann. Aber meines Erachtens ist es nicht absehbar, wann es zu einem Platzen einer Blase kommen kann. Aber das, was man, glaube ich, erkennen kann, ist, dass es langfristig sich auf jeden Fall nicht ausgehen kann. Ich glaube allen nicht, dass die das zum Teil berechnen, dass das jetzt 2012 oder 13 oder 17 der Zusammenbruch sein wird. Ich glaube, dass das alles viel zu komplex ist, als dass das irgendwer berechnen könnte. Und letztlich sind es auch wieder Menschen dabei, die ja da auch mit hineinkalkulieren. Aber dass dieses System sich auf Dauer nicht ausgehen kann, ist meines Erachtens unbestritten. Und also wie gesagt, versuche in einem Kapitel das auch noch genauer dann darzustellen. Ja, dort, wo diese Blasenbildung in erster Linie angesetzt hat, war in den 1980er und 1990er Jahren, da habe ich Zahlen, also wie sich der Dow Jones Index, also das Kapital, entwickelt hat. Unheimliche Blasenentwicklung, die also deutlich über das geht, was in der Realwirtschaft an Zuwachs gegeben hat. Ja, am Ende des Kapitels versuche ich noch darzustellen, das habe ich ja am Anfang auch schon genannt, dass es ja schon eine Heilung gibt, nämlich dass man den Kapitalismus theoretisch, zumindest einmal, mir ist schon bewusst, dass wir das nicht heute beschließen können und morgen ist er dann abgeschafft. Das wird schon nur ein längerer Prozess sein, aber ich versuche ja nur einmal eine Denkmöglichkeit zu schaffen, dass man den natürlich theoretisch schon überwinden könnte, nämlich, ich habe es ja schon dargestellt, also man könnte ja eine Steuer einführen, eine Vermögenssubstanzsteuer oder eine Geldsteuer. Ich plädiere dann aus Gründen, die ich vielleicht auch noch näher nennen kann, dann eher für eine Geldsteuer. Ich halte das für praktikabel, also dass man für den Besitz von Geld oder Geldvermögen man jedes, weiß nicht, das, über die Höhe könnte man ja dann diskutieren, aber sie sollte so hoch sein, dass eben so diese Reichtumsprämien, die derzeit die Kapitalisten privat für sich nutzen können, dann nicht mehr genutzt werden könnten. Also es müsste der Erwartungswert dann quasi dessen, wie sich Kapital vermehren kann, auf Null herunterkommen. Wenn manche dann vielleicht eine glückliche Hand haben und dennoch ihr Kapital vermehren können, so soll es mir recht sein, würde aber heißen, dass andere halt dann nicht so eine glückliche Hand haben. Aber also im Durchschnitt müsste es so sein, dass das Kapital sich nicht mehr vermehren könnte. Und so eine gesellschaftliche Regel ist theoretisch denkbar. Also die könnte man theoretisch natürlich einführen. Dafür wird es natürlich noch längere gesellschaftliche Diskussionen brauchen. Aber theoretisch ist das denkbar. Ich habe es da versucht darzustellen, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, auf der linken Folie, und es sind ja die genauen Zahlen auch wurscht, das würde das heißen, wenn ich derzeit Kapital anlege, dann nimmt eben diese blaue Entwicklung, dann wird Kapital immer mehr. Wenn ich es nicht anlege, dann bleibt es gleich. Jetzt habe ich die Inflation und so das alles herausgenommen, aber was quasi rein das Reale angeht, ist das idealtypisch jetzt die kapitalistische Spielregel. Und die nicht kapitalistische Spielregel wäre dann quasi, wenn ich das Geld nicht anlege, dann wird es immer weniger wert. Also habe ich auch den Anreiz, es anzulegen, damit es zumindest den Wert weiterhin beibehält. Das sind natürlich auch Dinge, die ich das allererste Mal überlegt habe. Da hat es auch schon Menschen wie den Silvio Gesell gegeben, die auch in eine ähnliche Richtung gedacht haben, aber was ich da irgendwie versucht habe darzustellen, also es gäbe prinzipiell die Möglichkeit, das in der Geldwelt anzusetzen, aber es gäbe theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, eine Vermögenssubstanzsteuer einzuführen. Die Schwierigkeit, die ich da vor allem sehen wird bei einer Vermögenssubstanzsteuer, dass man sämtliches Vermögen zumindest jährlich immer wieder neu bewerten müsste, und das ist bei manchen Vermögensarten wahrscheinlich schwierig. Das wird grundsätzlich bei der Geldsteuer wegfallen. Ja, Schlussfolgerungen zum Schluss. So, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Reichtumsprämie macht unsere Gesellschaft krank, weil sie falsche Anreize setzt. Das führt ökologisch in die falsche Richtung, das hinterlässt eine Gerechtigkeitslücke, die ständig mehr wächst. Und das ist auch dem Glück der Menschen letztlich nicht zuträglich. Was ich versuche im siebten Kapitel darzustellen ist, dass systemimmanente Krisen im Kapitalismus einfach vorgezeichnet sind. In erster Linie aus der Tatsache heraus, dass die Kapitaleinkommen stärker steigen, als das Wirtschaftswachstum wachsen kann. Und das, was derzeit auf globalem Ausmaß praktiziert wird, ist Krisenaufschub. Ist meines Erachtens seit 2007, 2008 nicht erkennbar, dass die Krise in irgendeiner Art und Weise gelöst werden kann, sondern es wird nur hinausgeschoben, dass der Zusammenbruch auf den Kapitalmärkten nur in die weitere Zukunft hinausgezögert wird, aber die Kräfte, die da wirken, werden tendenziell ja nur stärker. Ja, ich glaube, dass der Kapitalismus oder dass ich in diesem Buch dann auch die Frage stellen will, so was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Die Frage kann man für sich individuell auch beantworten, nämlich wie viel Zeit will ich in der Geldwelt mich bewegen, also wie viel Zeit will ich mit Arbeit, mit Konsum und etc. wirklich verwenden, so. Also kann man individuell auch regeln oder Antworten finden. Allerdings glaube ich, dass wir als Menschen einfach miteinander verbunden sein und es uns nicht egal sein kann, wie die Funktionsweise eines zentralen Kommunikationsmittels, zu dem Geld geworden ist, wie die ist. Und es ich glaube nicht, dass man so einzeln und individuell aussteigen kann und also man kann natürlich aussteigen und also nicht irgendeine auf irgendeiner Südseeinsel eine Bar aufmachen und das kann man natürlich auch machen. Wir sind aber trotzdem auch so untereinander sehr, sehr stark verbunden. Es ist uns ja nicht egal, wie es den Menschen geht, mit denen wir zusammenleben. Also das Glück speist sich ja sehr, sehr wesentlich aus dem, wie es unseren Nächsten geht. Aber man könnte natürlich, also man hat schon Freiheit, gerade in diesem System auch. Aber es geht schon auch letztlich darum, gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit zu leisten. Ich glaube, dass der Kapitalismus vom Prinzip her unethisch ist, nämlich weil er diese Reichtumsprämie für die Reichen zur Verfügung steht. Und es wäre Zeit, zumindest einmal über die Spielregeln nachzudenken. Das versuche ich in diesem Buch. Und wenn es für den einen oder anderen eine Anregung ist, da weiterzudenken und da noch darüber zu diskutieren, so freut mich das sehr. Und ja, ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Markus, für diesen sehr dichten Abriss durch dein Buch. Ich hatte ja das Glück, letzte Woche ein Exemplar in die Hand zu bekommen und habe reingelesen. Genau. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass es relativ einfach und leicht reinzulesen ist. Was ich aber jetzt gleich aufgreifen möchte, ist, du hast auch den Begriff fallen lassen, Subsistenz. Ich weiß jetzt nicht, ob das allen ein vertrauter Begriff ist. Du hast es zwar in der Entwicklung, im Zusammenhang mit der Entwicklung erwähnt. Auf der anderen Seite gibt es aktuell aber auch sehr viele Initiativen von Leuten, von Gruppen, die wieder stark auf diese Subsistenz zurückgreifen und auf dieses Gemeinsame, ich denke zum Beispiel an Tauschkreise, an verschiedene Gemeinschaften von Nähen über Kochen und Gartengestaltung, wo ja auch dieser Faktor mit drin ist, von dem du sprichst, Beziehung zu leben und das auch ein Kommunikation bietet und trennst aber gleichzeitig sehr deutlich von diesen Initiativen und einem generellen Wechsel oder einer generellen Absage und Andersentwicklung.
Ja, ich glaube wirklich, dass es natürlich spannend ist, alle diese Initiativen auch zu fördern und auch selbst mitzumachen und da ein Stück weit auch drauf zu kommen, was das wirklich Wichtige im Leben ist, nämlich dass es nicht darum geht, immer mehr materiellen Wohlstand für sich zu beanspruchen. Insofern finde ich das alles interessant, da was es gibt und fühle mich da auch zum Beispiel der Marianne Gronemeyer sehr verpflichtet, die eben so sagt, so jeden Euro, den wir, also nicht jeden Euro, den wir nicht haben, der, das ist der, der wichtig ist, sondern den wir nicht brauchen oder so, also wirklich auch kritisch sich selbst zu hinterfragen, wie viel brauche ich denn und wie viel kann ich denn so in Eigenarbeit auch oder in Zusammenarbeit mit anderen erwirtschaften, ja. Das glaube ich, das sind interessante, spannende Projekte, die auch verfolgt werden sollen, weil der Kapitalismus natürlich auch jeden Tag wieder aufs Neue auch geschaffen wird, dadurch, dass wir in diesem System oder die Gesellschaft des Gesamtes in diesem System auch mitspielt und immer wieder einkauft und immer wieder arbeiten geht. Und also wir reproduzieren den Kapitalismus Tag für Tag neu. Ich glaube aber, dass es zu wenig ist, nur zu sagen, okay, da gibt es private Initiativen und da machen halt die einen, haben ihren Tauschkreis und die anderen haben ihre Nähküche und die anderen tun da schon also selbst irgendwie ihre Nahrungsmittel produzieren. Das ist alles gut und nett und schön. Da gibt es auch nichts dagegen zu sagen, aber ich glaube schon, dass es auch wesentlich ist, über das Kommunikationsmittel Geld nachzudenken und die Funktionsweise dieses Kommunikationsmittels, das uns alle ja berührt, weil es wir alle auch in unseren Taschen haben und es uns nicht egal sein kann und darf, wie wir, also welche Logik dieses Kommunikationsmittel hat, weil es über das Zusammenleben zwischen uns Menschen sehr, sehr viel aussagt. Mhm. Also darum glaube ich, dass man schon nicht nur so quasi individuell in diese Schiene hineintreten soll, sondern dass man schon auch gesellschaftlich Bewusstseinsarbeit leisten muss und dieses System an sich in Frage stellen sollte. Also das ist einmal der erste Schritt, das System in Frage stellen, und dann sollte natürlich irgendwann schon mal der Schritt auch kommen, dass man das System auch ändert.
Gut, damit gebe ich weiter an Sie. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen und Beiträge haben, geben Sie uns ein Zeichen. Da hinten, bitte.
Ich hätte eine Frage. Ich würde Ihnen grundsätzlich auf jeden Fall recht geben, dass bei dem, was in den letzten Jahren und so weiter auf den Finanzmärkten passiert, sehr viel sehr falsch läuft. Aber wie würden Sie, oder wie die Entwicklung, wenn wir jetzt beim Mittelalter anfangen, und wir sagen, den Kapitalismus hätte es in der Art und Weise nie gegeben, es hätte keine Wertschöpfung geben und keine Generations von Besitz und von Geld und so weiter. Wenn man das weiterspinnt, wäre kein technischer Fortschritt, nicht, keine Spezialisierung und so weiter, alles nicht möglich gewesen. Ich meine, wie glauben Sie, wäre die Entwicklung vom Mittelalter bis jetzt gewesen, ohne den
einfach? Ja, natürlich schwierig zu sagen, also wie wäre was gewesen, wenn damals. Ja, aber also erstens einmal, es hat technische Entwicklungen auch schon in vorkapitalistischer Zeit gegeben. Das Rad ist erfunden worden, da hat es noch keinen Kapitalismus gegeben. Oder weiß nicht, da würden uns jetzt wahrscheinlich, wenn wir da in diesem Raum nachdenken würden, viele Errungenschaften, die es gegeben hat. Ich glaube allerdings schon, dass so auch die Idee letztlich eines Fortschrittes schon ganz viel auch mit dem zu tun hat, dass sie das in uns verselbstständigt hat, diese Logik. Wir müssen immer mehr produzieren. Wir werten ja Fortschritt letztlich im Hinblick auf das, ob es uns damit gelingt, mehr materielle Dinge zu produzieren, die wir ja dann wieder in Tauschwerten bewerten, also in Geldeinheiten bewerten. Ne?
Aber ist es nur negativ, weil wenn ich mal die Gegenüberstellung anschaue, auf der einen Seite beim Kapitalismus, also wie war das, da war Grün und Gelb, Kapitalismus, Generation von Wohlstand, sage ich einmal.
Ja.
Und beim Nicht-Kapitalismus war Beziehungen und Glück.
Ja.
Spielt dann bis zu einem gewissen Punkt das eine eine Rolle auch für das andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als Beispiel Gesundheitsleistungen, sonst was, dadurch, dass sich in dem durch Spezialisierung auch ein Fortschritt entwickelt hat und aus dem Ganzen hat man doch auch viel mehr die Möglichkeit, vielleicht die Beziehungen zu pflegen und das Glück, weil man viel länger auf dieser Erde ist, zum Beispiel.
Ja.
Also ist nur.
Also ich wollte es ja auch nur idealtypisch jetzt darstellen, das ist das eine und das ist das andere. Ich glaube, also ich würde ja nicht sagen, wir sollen jetzt halt auf alle technologischen und sonstigen Errungenschaften, die wir als Menschheit, die wir als Menschheit schon geschaffen haben, jetzt verzichten und jetzt steigen wir wieder in ein neues Zeitalter ein und da tun wir dann wieder so, wie wir in der Steinzeit getan. Also das wäre ja dumm oder so, wenn man so handeln würde. Allerdings glaube ich schon, dass uns eben so dieses kapitalistische System genau in diese eine Richtung treibt und uns von mir aus zu irgendwelchen Spezialisten dann auch macht, die ganz besondere Dinge dann ganz besonders gut können. Aber wir verlieren halt auf diesem Weg dorthin auch sehr, sehr viel. Ja? Also es wird wahrscheinlich so diese manche Errungenschaften im Gesundheitssystem, die wir auch nur, muss man auch dazu sehen, nur in den entwickelten Staaten dieser Erde haben, denn in vielen Teilen dieser Erde gibt es die nicht, den nicht zur Verfügung. Man wird vielleicht auf das eine oder andere auch verzichten können. Ja? Und dort glaube ich, dass genau unser Wirtschaftssystem uns ja tendenziell auch krank macht und uns sehr wenig auf das schauen lässt, was denn so an eigenen Gesundheitsressourcen in uns selber steckt. Also das System macht uns ja auch über viele und über weite Strecken krank und das Gesundheitssystem, da gibt es auch viele Studien dazu, wie positiv denn das dann wirklich auch für unsere Gesellschaft ist.
Ja, also ich würde da auch zustimmen, kein Vorteil ohne Nachteil, das ist eh klar. Ja. Und es soll sich alles im Rahmen bewegen.
Ja.
Mich hat nur eben grundsätzlich diese Gegenüberstellung, das eine ist nur das andere ist nur das, ist schon klar, das ist irgendwie jetzt plakativ.
Das ist plakativ, dargestellt, das mag ja.
Aber genau.
Ja.
Ja, das war nur mein Gedanke dazu.
Okay. Ja. Aber wenn es ein Eintritt in eine andere Gesellschaftsform wäre oder so, dann glaube ich, sollte man natürlich auf das, was schon da ist, dann auch zurückgreifen. Ne?
Bitte.
Ja, lieber Markus, eine Frage. Du hast also sehr stark auf Karl Marx reflektiert.
Ja.
Hast also seine Formeln, die Marxische Formel hingeschrieben.
Ja.
Geld, Ware, Geld plus Mehrwert.
Ja.
Das war aber nicht alles, was der Karl Marx gesagt hat.
Ja, ja.
Er hat nämlich im zweiten Band, stellt er nämlich die Frage. Die Frage
können
ist
Sie das
nicht,
Mikro bitte?
Wo kommt das? Wo kommt der Mehrwert her?
Ja.
Die Frage ist nicht, wo kommt der Mehrwert her, sondern die Frage ist, wo kommt das Geld her, um den Mehrwert zu versilbern. Über das hast du nämlich überhaupt nichts gesagt. Du hast uns erzählt, dass also im Grunde genommen durch Ausbeutung der materielle, sogenannte materielle Wohlstand von mir aus, ja, immer größer wird. Aber wie sich das Geld vermehrt, wie funktioniert das?
Wie ist das Geld, die Geldschöpfung oder auf was spürst du jetzt dann?
Geldmenge.
Die Geldmenge.
Ja, das ist aber dann die Frage auf das Thema, du sagst jetzt Geldschöpfung,
ja.
Auf das Thema Geldschöpfung bist du aber gar nicht eingegangen. Ich habe also, es sehr interessant ist, dass nächste Woche, glaube ich, auch im Rahmen der Grünen ein Vortrag ist von einem gewissen Hayek oder Pech.
Nico Pech, ja. Mhm. Das ist die Veranstaltung,
der das Thema auch eingeht. Der geht auf die Geldschöpfung ein, ja. Der schreibt also.
Ja, was ist das Thema der Geldschöpfung oder was?
Auf das Thema Geldschöpfung ein. Dass nämlich das Geld nicht alleine von den Notenbanken geschöpft wird, ja.
Ja.
Sondern dass die Geschäftsbanken alle die Möglichkeit haben, Geld zu schöpfen. Und das ist eine der Ursachen, warum also auf der einen Seite die Verschuldung und auf der anderen Seite das Vermögen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so stark gewachsen ist.
Ja, ich versuche das schon darzustellen in meinem Buch, dass also mit der Tatsache, dass diese Reichtumsprämie sich etablieren hat können.
Ja, aber wo kommt die Leistungsprämie her?
Sie
hat sie etabliert. Wo kommt die Leistungsprämie her?
Ja, weil es einfach diese gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben hat mit Angebot und Nachfrage und das dazu geführt hat, dass die Kapitalisten diese Reichtumsprämie dann durchsetzen haben können. Und natürlich gebe ich da, also weiß nicht, ob ich die richtig verstanden habe, aber zu dem Zeitpunkt, wo das möglich war, hat natürlich auch Formen der Geldschöpfung, das angefangen hat mit Wandelschuldverschreibungen oder Wechsel, die da entstanden sind. Es hat ja dann die Geldmenge mehr werden müssen. Ja?
Ja.
Und das ist dann auch sukzessive passiert. Ja?
Ja.
Aber was jetzt, also das ist, die Geldmenge ist dann quasi, also das ist dann die notwendige Folge der Reichtumsprämie, dass die Geldmenge mehr und mehr wird. Und, und da sind Finanzinnovationen auch entstanden, die man auch nachzeichnen kann oder die ja im Buch versuche nachzuzeichnen, die dann über die letzten Jahrhunderte entstanden sind und zu unserem jetzigen Papiergeld oder elektronischen Geld geführt haben.
Ja, aber ich meine, ich habe dein Buch noch nicht gelesen, ja. Ich kenne also nur, was ich also bis jetzt an Kurzfassungen oder an Zusammenfassungen gelesen habe. Und da kommt also dieses Thema für mich
zu wenig
vor. Obwohl das nämlich genau die große Frage ist, wenn du in den Thalia hinausgehst, in den letzten Stock hinauf, dritte oder vierte, wo es also zum Thema Wirtschaft ist, da gibt es ein unzählige Bücher, die sich mit dem Thema Geld jetzt beschäftigt. Und eines von den Raimund Brichter, der das genau sagt, wie das funktioniert.
Okay. Gut, danke.
Hier hinten war noch eine Frage.
Ich möchte mich gleich bei der Geldschöpfung anschließen und auch sagen, dass der Karl Marx sagt ja nicht nur über den Zuwachs des Geldes aus, sondern er sagte, das Problem im Kapitalismus ist, dass die Betriebsmittel privat sind. Der Kommunismus sagt im Gegenteil, alle Betriebsmittel sind verstaatlicht. Das sind die zwei großen Themen bei Karl Marx. Und Geld ist auch Betriebsmittel. In dem Sinne, auf das bauen sie auf. Und das Problem ist eben, dieses Geld als Betriebsmittel ist heute hauptsächlich privat, nämlich bei Banken, insbesondere weil das Geldschöpfungsmonopol, wie jetzt mein Vorredner sagte, durch gewisse Tricks in den letzten 50 Jahren die Banken in Form der chiralen Geldschöpfung, nämlich des Buchgeldes, die brauchen nicht einmal mehr drucken, die schöpfen das aus der Luft. Und zwar uneingeschränkt. Das ist eine Computerzahl, die brauchen nicht mehr drucken.
Ja, aber sie brauchen Sicherheiten, die sie...
Eine Bank haben. Eben nicht. Die haben nur 10% Eigenkapital, jetzt mit Basel 3 eben 7%, in Amerika 13% Eigenkapital, mit der Rücklage bei den Nationalbanken, können die mit 1% Eigenkapital 99% des Geldes schöpfen. Muss man sich vorstellen.
Und ja, aber sie werden ja, wenn sie einen Kredit, die Bank wird ja, wenn sie einen Kredit vergibt...
Da wird
ja, eine gewisse Sicherheit vom Kreditnehmer verlangen, sonst werden sie...
Nein, zum Beispiel bei Staatskrediten gibt es keine Sicherheit. Also wenn jetzt die erste Ungarn 1 Million Euro borgt, braucht man keine Sicherheit. Fragen Sie einen Banker.
Gut,
das ist uneingeschränkte Geldschöpfung. Ich meine, ein Problem, eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, wäre, wenn dieses Geldschöpfungsmonopol den Staaten, dem Souverän, zurückgegeben wird. Das wird natürlich nicht freiwillig sein. Da muss der Souverän sich vielleicht auf die Beine stellen, müssen wir Gesetze machen, weil dem Staat kann es ja nicht schaden, wenn er Zinsen bekommt.
Okay, ich würde in meiner Diktion sagen, okay, dann haben die Banken weniger Möglichkeiten, Geschäfte zu machen. Das ist für die Banken schlecht und für die Allgemeinheit gut. Aber würde grundsätzlich diese Funktionsweise des Kapitalismus an sich nicht außer Kraft setzen. Also es würde ja trotzdem weiterhin die Reichtumsprämie geben.
Die bräuchte man dann nicht mehr. Weil der Staat ja dann reich wird.
Und ja, aber der Private hat trotzdem noch die Möglichkeit, sein Geld anlegen zu lassen und lässt es dann auf einer verstaatlichten Bank vermehren. Und das ist meines Erachtens ja das Grundproblem, dass der Kapitalist sein Kapital ohne eine Leistung zu erbringen vermehren kann. So würde er halt zu einer... Naja, indem er entweder selbst auf den Finanzmärkten aktiv ist oder indem er sein...
Wo haben die Finanzmärkte her? Wenn ich flüssiges Kapital in die Wirtschaft hineinstecke, 400 Pfund Sterling in die Wirtschaft hineinstecke, dann entsteht die große Frage, wie können dann aus den 400 Pfund Sterling immer 500 Pfund Sterling herauskommen? Und mit dieser Frage hat sich auch von der Rosa Luxemburg sehr intensiv beschäftigt in ihren theoretischen Auseinandersetzungen. Sie hat also auch für diese Frage vorerst keine Antwort gefunden. Und diese ganze Frage schwebt immer noch im Raum und ist sehr entscheidend für unser ganzes finanzwirtschaftliches Desaster derzeit.
Okay. Lassen wir sie im Raum schweben.
Ja, bitte. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise, ob die Geldschöpfung, so wie ich halte die Geldschöpfung nicht für da eine zentrale Sache, an der man da herumdrehen Gut. soll.
Ja. Gehen wir zum nächsten
Punkt. Ja, Reinhard Kaufmann, ich bin Gemeinderat in Steyr und Mitglied des Grünen Vorstands in Oberösterreich. Die Fragen beziehen sich irgendwie interessant auf zwei sehr unterschiedliche Bereiche, die du in deinem Buch ansprichst, wie mir erscheint. Nämlich das eine sind sehr technische Fragen.
Ja.
Technische Fragen der, ja, wie Kapitalismus funktioniert, auf einer, also mit Formeln und diese Dinge und mit Geld und Zinsen. Und der andere Bereich ist so sehr grundsätzlich. Also, wie lange soll man arbeiten,
ja,
zum Beispiel. Und ich möchte mich jetzt auf diesen Teil wieder beziehen, auf diesen grundsätzlicheren. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du da einmal so eine Gegenüberstellung von Kapitalisten und Konsumenten.
Ja.
Und zeigst ihm da, dass das System zum Vorteil der Kapitalisten ausschlägt.
Ja.
Was mir dabei fehlt, und dort wird es, glaube ich, sehr spannend, wenn man weiter darüber nachdenkt, das sind da die arbeitenden Menschen, wobei sich die alle Kreise ja irgendwie wieder überschneiden können.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt selber als so ein Arbeitender sehe und gerade nicht als Konsument und gerade nicht als einer, der ein Sparbuch hat und so ein bisschen Kapitalist da ist, also da tue ich mir schwer mit dem Gedanken, ich arbeite jetzt so lang, bis ich mein Mittagessen benannt habe oder so wie, sondern ich schätze schon sehr viele Dinge, die man so in unserem System so kauft, die man nicht braucht. Ja? Also brauchen tue ich vieles nicht, was ich so daheim habe, aber ich schätze es trotzdem sehr.
Ja.
Und das ist das eine, also von der Produkteseite und von der Arbeitsseite her. Ich habe das Glück, dass all das, was ich arbeite, oder fast all das, sagen wir 90%, das kommt schon ein anderes auch vor, aber gern mache. Da ist zwar angenehm, dass man auch Geld dafür kriegt, aber ich mache das an sich gern und da stellt sich die Frage nicht. Selbst wenn ich nach 4 Stunden alles benannt hätte, was ich an dem Tag brauche, und es ist noch eine interessante Aufgabe da, mache ich die weiter. Weil es mich einfach interessiert und dann kommt Geld auch noch dazu. Das stimmt schon, aber das ist nicht der wesentliche Punkt dabei, sondern weil mich das gefreut, diese Aufgabe jetzt fertig zu machen. Zum Beispiel. Dieser Aspekt geht mir ein bisschen ab in dem, was du bisher ausgeführt hast, aber vielleicht steht im Buch mehr drin oder du sagst uns jetzt was dazu.
Danke, Markus.
Okay. Also mir ist schon grundsätzlich bewusst, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist und ich auch sehr, sehr viele Themen in diesem Buch auch damit berühre. So. Ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft groß geworden sind und für uns einfach viele Dinge zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Und da gehört zum Beispiel schon auch das Konsumniveau, das wir halt alle auch zu einem gewissen Grade gewohnt sind. Meines Erachtens ist da schon eine zentrale Sache, dass so dieses Konsumniveau, das wir gewohnt sind oder das wir als gut für uns selbst erachten, natürlich in Relation zu den anderen uns festlegen. So. Also in einer Zeit, wo niemand ein Handy gehabt hat, das können sich die meisten in diesem Raum wahrscheinlich noch vorstellen, da ist uns das Handy ja überhaupt nicht abgegangen. Oder ich habe einmal den Herbert Prohaska gehört, der gesagt hat, so wie er jung gewesen ist, ist in seinem Hof niemand auf Urlaub gefahren. Also hat er überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, auf Urlaub zu fahren. Ne? Wie das dann an die ersten angefangen haben, dann ist das schon wichtig geworden. In dem Zusammenhang glaube ich, dass es wichtig ist, auch wie gleich oder ungleich sind die Güter, die wir haben, auch verteilt. Und da gibt es ja auch Studien dazu, die eben sagen, oder so, je ungleicher das Vermögen und die Konsummöglichkeiten verteilt sind. Also insofern ist es auch wieder wichtig, oder so, wie dieses Kommunikationsmittel als solches dann auch funktioniert. Aber je ungleicher das verteilt ist, umso unzufriedener fühlen sich grundsätzlich die Menschen. Sie haben mehr gesundheitliche Probleme, mehr soziale Probleme. Also dein Konsumniveau hängt natürlich auch, und auch meines hängt natürlich auch damit zusammen, wie geht's denn, wie schaut das im Vergleich mit den anderen aus? Und wir würden uns wahrscheinlich nicht mehr vorstellen können, mit einem Konsumniveau zufrieden zu sein, das im 19. Jahrhundert durchaus als ausreichend erachtet worden ist. Ja, und ich denke mal, man kann, also, und ich will ja auch niemandem sagen, okay, jetzt, du sollst, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten, oder du sollst mit dem, was du in 4 Stunden am Tag arbeitest, das Auslangen finden, sondern nur kritisch hinterfragen, passt für mich diese Rechnung auch so, und, oder bin ich schon zu sehr in den Bann dieser materiellen Güter geraten, und wenn die individuelle Antwort ist, okay, das ist stimmig für mich, dann soll es mir recht sein oder so, aber ich halte sehr viel auf die Marianne Gronemeyer, die sagt, also prüft wirklich ganz genau, wie viel ihr von diesem Geld braucht, das macht euch in vieler Art und Weise auch unselbstständig. Ja. Und wenn du eine Arbeit hast, die dir so gefällt, dass du sie auch machen würdest, wenn du nichts verdienst, dann bist du zu beneiden wahrscheinlich. Ja, für viele ist es aber, glaube ich, eine Realität, dass sie eben was arbeiten, die was machen, wo sie liebend gern froh wären, wenn sie wenig arbeiten könnten, wenn es ausreichend zum Leben wäre.
Wobei für mich da auch der Faktor bei der Arbeit dann auch noch dazu kommt, bezahlte Arbeit und nicht bezahlte Arbeit. Und dann sind wir auch wieder in einem Diskurs drinnen, dass da ganz unterschiedliche Bedingungen auch gibt. Bitte, Ernst.
Ja, aber...
Ja, aber wie sie auch jetzt...
Nicht mit Geld bezahlt, oder?
Genau, ja, nicht mit Geld bezahlt, genau. Mhm. Aber wir haben auch jetzt einen Großteil an Arbeit, die erledigt wird, wird unbezahlt erledigt. Also ich spreche da jetzt als Frau auch. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Es müssen ja die Kinder nach wie vor versorgt werden und die Älteren. Okay. Gut, bitte Ernst, du bist am Wort.
Eine Verständnisfrage zum Zins. Du hast diese Komponenten im Zins aufgeteilt in eine Versicherungsprämie und eine Risikoprämie. Was meinst du denn da jeweils damit? Das eine ist gut, das andere ist schlecht.
Okay, mit der Versicherungsprämie meine ich, dass natürlich für denjenigen, der Geld verleiht, sagen wir die Bank, also ein gewisses Risiko, wenn die jetzt 100 Euro leihe, dann habe ich ein gewisses Risiko, dass ich diese 100 Euro nicht mehr zurückbekommen werde. Und angenommen, ich kann das jetzt dort genau taxieren, die Wahrscheinlichkeit sind genau 2%. Dann wäre es, also auch in der Logik von Thomas von Aquin, den ich da irgendwie zitiere, ethisch okay, von dir 2% Zuschlag, Aufschlag zu berechnen, denn für mich würde sie, wenn ich das mit 100 Personen mache und sich meine Rechnung genau richtig ausgeht, dann habe ich von 2 Personen die 100 Euro nicht zurückbekommen, aber mit den Prämien, die ich dafür berechnet habe, kann ich genau diesen Verlust ausgleichen. Also ich würde da keinen Gewinn machen. Das andere ist so quasi die Liquiditätsprämie,
die Risikoprämie.
Die Risikoprämie wäre meines Erachtens...
Versicherungsprämie. Versicherungsprämie
genau,
hast du erläutert jetzt.
Okay. Die Risikoprämie ist, wenn ich an den Kapitalmärkten aktiv werde und ich habe zum Beispiel nur 1.000 Euro, dann habe ich wahrscheinlich dann werde ich in aller Regel nicht hergehen oder... Okay. Mit der Risikoprämie werde ich, also die Gesamtheit, ich versuche es so zu erklären, die Gesamtheit habe ich als Reichtumsprämie bezeichnet, das ist der Erwartungswert, wo ich glaube, dass sich Kapital vermehrt. Da gibt es einen Teil davon, den ich quasi risikolos haben kann, indem ich ein Sparbuch zur Verfügung habe. Da sagt mir die Bank, okay, die 2% kriegst du auf jeden Fall. Und ich verzichte quasi jetzt auf die Risikoprämie, weil mir die sicheren 2% wichtiger sind oder gleich viel wert sind, als wie die 5%, die ich an Erwartungswert haben würde, wenn ich auf den Kapitalmärkten mein Geld anlegen würde. Hast du das erklären können?
Nein, das ist für mich nicht klar. Wenn ich eine große Streuung habe und Geld verleihe und dann kriege ich zum Beispiel 2 von 100 nicht zurück, dann werden diese 2%, die
die dafür da sind, dass ich eben einen Teil nicht mehr zurückbekomme, wären dann aus deiner Sicht die Versicherungsprämie.
Genau, ja,
das ist die Risikoprämie, was ist das dann?
Das ist die Prämie, die die Bank im Regelfall erhält, weil du risikoavers bist.
Du willst ja grundsätzlich wurscht, ob ich das der Bank leiste, ich kann ja auch pleite gehen, oder ob ich es einem Privaten gibt. Wenn es einem Privaten
gibt,
habe ich ein höheres Risiko im Normalfall, bei der Bank habe ich ein niedrigeres Risiko. Das heißt, die Versicherungsprämie nach deiner Diktion ist bei der Bank halt sehr, sehr niedrig und bei einem Privaten ist dann höher. Aber was ist das Zweite? Was ist die Risikoprämie dann?
Ja, die Risikoprämie ist, weil ich in aller Regel risikoavers bin. Ich will lieber die 2% sicher auf den Kapitalmärkten auf meinem Sparbuch haben. Das bezeichne ich als Liquiditätsprämie. Und wenn ich die Bank ausschalten würde und einfach frei auf den Kapitalmärkten mein Geld auch entsprechend streuen würde, so dass ich das Risiko auch gut streuen kann, was Kapitalisten über viel Kapital verfügen ja auch tun und tun können, dann lukrieren die eine viel höhere Prämie, nämlich die gesamte Reichtumsprämie und diese Differenz jetzt zwischen dem Erwartungswert, der auf den Kapitalmärkten zu erreichen ist, und dieser risikolosen Veranlagung, das bezeichne ich als Risikoprämie, das in aller Regel die Bank lukriert, indem sie das Geld, das auf den Spareinlagen liegt, auf die Kapitalmärkte trägt, dort entsprechend verteilt und eben so diese Risikoprämie für sich dann geltend macht. Ob das nicht erklären kann?
Ich muss nicht alles verstehen.
Okay. Richtet sie sich vielleicht an unterschiedliche Ebenen? Nicht.
Okay.
Hier bitte.
Ich möchte zunächst einmal mit etwas Positivem anfangen und Ihnen zustimmen bei dem, dass man sich eben mehr auf die Beziehungen konzentrieren sollte als auf das Materielle. Aber zunächst einmal zum Verständnis, sind Sie grundsätzlich dagegen, dass Private übermäßig viel Kapital anhäufen können?
Na, wenn man es durch Arbeit erwirtschaftet, soll man das recht sein. Also es ist mir oder als Unternehmer oder weiß nicht, wenn ein Künstler ein tolles Bild malt und es sind Menschen bereit, ihm da sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, das spricht meines Erachtens nichts dagegen.
Als Sie die Steuer erwähnt haben, so angebracht hat.
Aber wenn ich dann einmal zu Kapital gekommen bin, dann soll ich das nicht mehr vermehren können. Dann soll ich das nicht auf den Kapitalmärkten vermehren können. Ich kann schon zu Kapital kommen oder wenn sie mir das schenken oder ich das vererbt bekomme oder da ist mir der Grund dann letztlich egal. Also, aber es soll nicht.
Und wieso?
Das habe ich ja versucht darzustellen, ja.
Ah, weil es ist ja
ich
so.
Ich finde es ja unmöglich oder so.
Zum Beispiel Mathe-Shit, weil Sie ja gesagt haben, das mit den 375 Millionen Euro Reichtumsprämie. Ich meine, im besten Fall wird das eben angelegt. Und Sie haben eben gesagt, er tut nichts dafür und kriegt es eben.
Ja.
Aber es ist ja so, dass im besten Fall wird das Geld genommen und in die Realwirtschaft investiert und dadurch kommt dann eben wieder was zurück, sage ich mal. Also
okay, das Geld, was Unternehmen hast,
mit dem werden ja, weiß nicht, Unternehmen finanziert, Produkte entwickelt und was weiß ich. Und von dem, was dann eben mehr rauskommt, da kriegt er eben dadurch eben einen Teil.
Ja,
das geht. Und also das ist ja nicht so, wie das mit dem Geld dann nichts getan wird.
Ja, natürlich, es muss ja auch was passieren, weil von alleine wird es ja auch nicht mehr, das ist schon auch klar. Aber ich würde eben sagen, dass das nicht, und da muss man wirklich auch unterscheiden zwischen der Rolle oder der Funktion des Kapitalisten und der des Unternehmers. Wenn der Unternehmer eine tolle Idee hat, dann soll er da von mir aus auch hohes Einkommen dafür erhalten. Aber der Kapitalist, würde ich sagen, soll diese Prämie, die eben Reichtumsprämie hat, nicht selber bekommen, sondern das soll die Allgemeinheit bekommen und die Allgemeinheit kann dann entscheiden, was sie für sinnvoll erachtet, wo sie dieses Kapital am liebsten einsetzt. Aber nicht der Kapitalist, dem soll es...
Also, wie hoch soll so eine Steuer Ihrer Meinung nach sein?
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass die Reichtumsprämie in etwa 5% ist, dann müsste auch so diese Geldsteuer, also eben nach dieser Formel R durch 1 durch R, wir kommen dann 4,67% aus, aber es geht mir auch nicht um den konkreten Wert so, sondern dass man grundsätzlich das einführen könnte und wenn sich dann herausstellen sollte, dass dieser Wert jetzt zu hoch ist, dann kann man ja wieder heruntersetzen oder man könnte ihn auch wieder hinaufsetzen, wenn man draufkommt, dass die Gesellschaft, also dass diese Reichtumsprämien nicht zu erreichen sind. Aber nur dieses Instrument daran sollte man in die Hand bekommen, um eben den Kapitalisten die Möglichkeit zu nehmen, dass sie ihr Geld, also
ja, ich wollte es eben trotzdem nur kritisch einwerfen, weil wie gesagt, der Kapitalist, sage ich mal, braucht eben einen Reiz, dass er das anlegt und das sind eben das
Geld, was er merkt.
Okay, aber den Anreiz hätte er ja in diesem System dann auch, das habe ich versucht zum Schluss darzustellen. Ja?
Weil wenn er es nicht anlegt, dann wird es ihm einfach weniger.
Und wenn er es anlegt, entstehen dann wieder Investitionen in
neue Produkte. Ja, das wird er anlegen. Ja? Er wird ja auch anlegen, weil wenn er es nicht anlegt oder einfach sich behalten würde, dann müsste trotzdem die Geldsteuer oder die Vermögenssubstanzsteuer zahlen und dann würde ihm das Vermögen quasi zwischen den Händen zerrinnen. Und so wird es aber quasi für ihn den Anreiz geben, das weiter zur Verfügung zu stellen, aber es wird eben nicht mehr an Wert gewinnen können.
Ja. Also und es gilt natürlich
nicht für den reichen Mathe-Schütz, sondern auch natürlich auch für jeden, der ein Sparbuch hat. Also wir sind ja alle auch in unserer, also die meisten haben wahrscheinlich verfügen über ein bisschen ein Vermögen, aber das würde natürlich dann schon gelten, dass das für alle gelten würde. Ja?
Abschließend nur zum Verständnis, also anlegen nicht um reicher zu werden, sondern um nicht ärmer zu werden.
Genau, ja. Okay. Soll schon erhalten bleiben, aber soll nicht mehr werden.
Hier hinten war noch eine Wortmeldung, bitte. Ja.
Ja, also danke Markus. Ich finde, ich habe das total interessant gefunden, deinen Vortrag. Und ich bin letztlich auch von einer ähnlichen Einstiegsebene einmal. Du hast irgendwie zwei große Felder. Das eine ist eine Kapitalismuskritik. Und ich denke mal, es ist jetzt da sehr wichtig gewesen, dass mit dieser Geldschöpfungsfrage und so, wenn das wieder aufkommt, dass man da ganz klar sagt, also ich meine, es gibt keine Zinskritik. Also wenn man über Zins spricht, muss man über Kapitalismus sprechen. Und ich sehe das große Problem, dass das sehr oft in dieser Geldschöpfungsliteratur nicht gemacht wird. Das ist das eine. Also da bin ich sehr dankbar. Also dieser technische Charakter wird einfach wesentlich, also ganz stark überinterpretiert. Man hat irgendwie das Gefühl, das wären Banken, die irgendwie diesen grundsätzlich guten Kapitalismus da pervertieren würden. Also das ist sicher richtig. Dann ist aber der Punkt, und ich meine, du kennst, was ich so ungefähr jetzt da sagen werde, denke ich. Der Punkt ist ja dann, ich finde auch in deiner Analyse ist es ein relativ technischer Teil. Und gerade wenn man so auf diese letzten Punkte jetzt eingeht, beziehungsweise die Schlussfolgerungen. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, es gibt einerseits, hast du jetzt gesagt, diese Vermögenssubstanzsteuer oder die Geldsteuer. Und wenn ich von dieser Vermögenssubstanzsteuer spricht, dann habe ich irgendwie so die Idee, das ist ein politisches Programm. Also das ist was, für das muss ich irgendwie kämpfen. Das schafft irgendwie, das muss ich in einem politischen Diskurs durchsetzen. Ich meine, es ist ja nicht so unähnlich wie die Wertschöpfungsabgabe, die in die Gewerkschaften in den 70er Jahren diskutiert worden ist, wo man das Gefühl hat, irgendwie muss dieser Gewinn, den Unternehmen und Kapitalisten erwirtschaften, muss wieder zurückfließen in der Allgemeinheit. Und meine Frage, die sich da jetzt an das anschließt, also das auch betonen, dass es ganz wichtig ist, diese Kapitalismusanalyse, die du auch gemacht hast. Also wie Marx jetzt sagt, das ist ein Widerstreiten von Klasseninteressen und das ist ja halt in einem kapitalistischen System jetzt zwischen Arbeit und Kapital. Früher waren es jetzt Sklavenhalter und Sklavengesellschaft. Aber auch da hat es eine Ausbeutung und eine Unterdrückung gegeben. Und das ist einfach der ganz substanzielle Teil des Kapitalismus. Jetzt ist nur meine Frage, diese Geldsteuer, wenn man das jetzt so durchdenkt. Also man hat irgendwie jetzt da 5% nicht ganz Steuer. Für mich stellt sich dann schon ganz klar die Frage, ich meine, wer führt jetzt diese Steuer, also wer setzt das dann tatsächlich durch, politischer, und was gibt mir die Sicherheit? Weil du nimmst das als bessere Alternative zur Vermögens- oder Wertschöpfungsabgabe. Was gibt mir die Sicherheit, dass ich gegen die nicht viel einfacher vorgehen kann? Also wenn ich jetzt dann Offshore-Zentren, Schattenbanken, irgendwie außerbilanzielle Vermögen denke. Also wer ist diese Mega-Organisation, die das schaffen kann, so eine Geldsteuer politischer durchzusetzen?
Ich glaube, dass das relativ einfach ist, dass das eine Notenbank durchsetzen könnte und die Zentrale quasi, die dieses Geld ausgibt, sagt, bei diesem Geld gilt, also glaube schon, dass da natürlich große gesellschaftliche Diskussionen vorher stattfinden müssten oder so. Aber die Notenbank oder Zentralbank oder eben in einem anderen, weiß nicht, Territorium sagt man, bei uns gilt das und das Geld und das hat die und die Eigenschaft. Ja? Und die Notenbank definiert, dass jedes Quartal, sage ich jetzt, einfach einmal 1% das Geld an Wert verliert. Und dieser Wert eben an die Zentralbank abgeliefert werden muss. Und die kann die dann weiterreichen an die Staaten und es wird letztlich dann sehr rasch dazu führen, dass sie so diese Logik des neuen Geldes dann auf die Warenwelt übertragen würde, ist meine These, dass das passieren würde und dass das dann sehr rasch dazu führen würde, dass dann die Preise um diesen Faktor, den wir derzeit zur Finanzierung der Kapitalisten über diese Reichtumsprämie zahlen, dann an die Konsumentinnen weitergegeben würde und dann so die Preise quasi um 20-25%, je nachdem wie kapitalintensiv die Waren sind, dann billiger werden müssten. Also es müsste eine Verbilligung stattfinden. Was dann die Menschen damit tun, ob sie dann sagen, okay, dann kaufe ich nur mal mehr ein. Derzeit kaufen halt die Kapitalisten ein und legen halt ihr Geld so ein, das muss ja auch irgendwo verwendet werden. Die andere Alternative, und so wissen Sie für mich schon, diese technische und dieser individuelle Kreis dann wieder, kann ich ja dann auch für mich entscheiden, will ich da jetzt dort mehr konsumieren um das oder nutze ich diese Verbilligung der Preise dazu, dass ich sage, okay, dann arbeite ich auch weniger, was letztlich dann dazu führen würde, dass man weniger produzieren würde in unserer Gesellschaft. Und das ist meines Erachtens durchaus erwünschte Folge oder so, dass das passieren soll oder dass wir eigentlich als Gesamtgesellschaft auch darüber nachdenken müssen, wie wir mit deutlich weniger Wohlstand auskommen können. So. Wir können so, wie wir derzeit leben, über längere Generationen nicht mehr leben.
Ja, ich mein, nur ganz kurz, noch, ich meine, da gebe ich dir absolut recht und ich denke, also diese Frage eines besseren Lebens, die ist überhaupt, also das ist eine ganz zentrale Frage, aber ich denke, auch die ist ein politisches Kampffeld. Und wenn ich jetzt an das denke, ich meine, wenn ich die Mehrwertsteuer, weiß ich nicht, um 10% erhöhe, dann wird sich das auch unmittelbar, also betrifft das ja jetzt nicht Kapitalistinnen oder Unternehmer, sondern schlägt sich das sehr schnell am Lohn nieder. Und warum soll sich die Geldsteuer nicht von... Ich meine, man hat es einfach mit sehr ungleichen Machtinteressen im Kapitalismus zu tun. Warum sollte sie denen auch sofort wieder niederschlagen in einer Drosselung der Löhne?
Also meine These ist, dass, so wie man nachzeichnen kann, dass am Beginn der kapitalistischen Entwicklung, so wie diese Reichtumsprämie eingeführt worden ist, sie sehr, sehr rasch die Realwirtschaft dieses Beispiels angenommen hat und dann eben auch auf die Waren, die in der Realwirtschaft produziert worden sind, dann auch mit dieser Reichtumsprämie versehen hat. Und jetzt quasi, wenn der umgekehrte Weg, oder ist halt meine Hypothese oder so, wenn jetzt dieser umgekehrte Weg beschritten werden würde, dann würde auch über das, dass die Unternehmen untereinander in Konkurrenz stehen, es letztlich ja dann schon dazu führen müssen, dass diese Preisvorteile, die dann die Unternehmer grundsätzlich einmal haben würden, dann an die Konsumenten weitergegeben werden müssen. Auf jeden Fall haben es nicht mehr die Kapitalisten, es muss ja irgendwo hingehen. Also natürlich könnten die Unternehmer dann versuchen, einmal das nicht an die Konsumenten weiterzugeben und eben höhere Gewinne einzufahren. Allerdings wird die Konkurrenz zwischen den Unternehmen, und da bin ich ja durchaus ein Verfechter der Marktwirtschaft, ja dann schon letztlich auch dazu führen, dass die Preise sinken müssten. Aber
ja. Gut. Hier hinten, glaube ich, war noch eine Wortmeldung. Bitte.
Also mich würde interessieren, ob Sie glauben, dass man diese Ideen, die Sie da wälzen, ob man die in ein Land einzeln einführen könnte oder ob das weltweit gleichzeitig geschehen müsste. Denn wir kennen das ja aus der Geschichte ein bisschen, dass in diesen Ländern, wo man so den Marx'schen Ideen gehuldigt hat, dass man dann die Leute letztlich einsperren hat müssen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die, denen sie das Geld da so entziehen wollen, die das ja nicht so gern freiwillig machen und die Dümmsten dürften das auch nicht sein, sonst hätten sie nicht so. Dann würden sie nicht über Kapital verfügen. Und dann eine Zusatzfrage, kennen Sie irgendein Land, das Ihren Ideen oder Ihren Vorstellungen auch nur annähernd entspricht?
Also die zweite Frage, ich kenne nichts. Es hat schon so Experimente gegeben, aber eher in sehr kleinen Regionen, die mir bekannt sind, wo man sowas Ähnliches schon versucht hat. Also glaube ich schon, dass so dieses Beispiel, das da in Würgel gegeben hat, so in diese Richtung gegangen ist, wo man eben eine Umlaufsteuer auf das Geld für kurze Zeit einmal eingeführt hat. Ich finde, dass das grundsätzlich in die gleiche Denkrichtung geht, weil es dann letztlich ja eine Besteuerung. Weltweit war sie nichts, oder so. Weltweit ist mir nichts bekannt, dass es sowas geben würde. Und ich gebe Ihnen recht, dass es schwierig wäre, natürlich, wenn das jetzt dort, ich meine, in Österreich ist sowieso schwierig, weil wir ja nicht einmal mehr eine eigene Währung haben. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man das jetzt dort in einem Land alleine einführt, sondern dass man grundsätzlich über das nachdenken sollte. Oder man, ich verstehe mein Buch einfach als Diskussionsbeitrag, ob sowas sinnvoll und sowas gut wäre. Wenn man es in einem Land einführen würde, würde natürlich eine ziemliche Kapitalflucht einsetzen. Ne? Also sämtliches frei verfügbare Kapital würde natürlich nicht in dem Land bleiben, wo man jetzt dort da 5% im Jahr abführen muss und das nicht mehr vermehren kann. Ne? Wenn jetzt natürlich mehrere Länder einführen...
Aber nicht nur die Kapitalflucht, auch die Leute würden flüchten, nicht, wie man weiß.
Das weiß ich nicht, ob die Leute flüchten.
Naja, man hat es zumindest immer einsperren müssen.
Naja, also ich glaube, dass das, was ich beschreibe, überhaupt nichts mit einem kommunistischen System jetzt zu tun hat, wie es im real existierenden Sozialismus der Fall gewesen ist. Denn ich glaube, dass dieses System in der Grundausrichtung relativ ähnlich gewesen ist dem privatkapitalistischen System, also ich bezeichne es in meinem Buch als staatskapitalistisches System, denn die Grundausrichtung war auch im Sozialismus die, dass man immer mehr Waren produzieren wollte. Und das war ja bislang in den 50er, 60er Jahren nicht so ganz eindeutig, welches System denn besser ist. Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass in den 1930er Jahren ja die privatkapitalistischen Länder ja massive Probleme mit der Weltwährungskrise gehabt haben und manche Länder im real existierenden Sozialismus ganz positive Wachstumsraten erzielt haben. Aber letztlich ist der Punkt, um den beide konkurrenziert haben, war quasi, welches System schafft es besser, mehr materiellen Wohlstand zu erreichen. Ja? Und das stelle ich ja grundsätzlich in Frage, weil ich sage, okay, warum? Was macht die Notwendigkeit? Und ich glaube, dass wir über das, was ich da eben als Reichtumsprämie beschrieben habe, dass das einen derartigen Anreiz und Motor gibt und dass diese Logik des Geldes sich mehr und mehr auf unsere Gesellschaft niedergelegt hat. Und wenn ihr eben so an dieser Logik wieder herum ändern würde, dann würde nach und nach auch unsere Gesellschaften deutlich verändern.
Ja schon, aber stimmen Sie zu, dass man das nur weltweit gleichzeitig einführen kann, oder?
Ja, so weit gehe ich aber noch gar nicht, dass ich mir jetzt halt über die Einführung dieses Systems Gedanken mache, denn es ist mehr mal der erste Schritt, das überhaupt einmal zu diskutieren oder so. Ich meine, ich sehe wirklich auch mein Buch als Diskussionsbeitrag, wo ich wahrscheinlich auch noch das eine oder andere dabei lernen werde.
Ja,
aber
Sie wollen ja was bewirken.
Ich will natürlich was bewirken.
Ja. Da müssen Sie doch Vorstellungen haben, wie man das realisieren kann.
Ja, ja, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass es natürlich am sinnvollsten wäre, das weltweit einzuführen.
Naja, und das ist illusorisch. Nicht?
Weil wie ja, natürlich ist es ein Stück weit jetzt auch noch illusorisch angesichts.
Die philosophieren dann eigentlich nur vor sich hin. Nicht?
Ja, okay.
Okay, aber ich denke, darüber nachdenken und Ideen zur Entwicklung ist auch der Sinn, den wir darin sehen. Hier war eine Frage noch, bitte.
Ich wollte nur kurz was fragen zu der Geldsteuer. Und zwar hast du gesagt, dass eben die Allgemeinheit dann entscheidet, wofür das Geld verwendet wird. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja. Aber wer ist da diese Allgemeinheit und kannst du das ein bisschen spezifizieren?
Ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich am leichtesten vorstellbar, dass das der Staat wäre, also dass der Staat das in erster Linie mal übernehmen würde.
Also jeder Staat für sich, oder?
Im Prinzip, wenn man jeder Staat oder jedes Währungssystem für sich müsste dann selber definieren, wofür verwendet man das. Also das ist jetzt das vermutlich einmal nicht sehr viel anders, als wie das heute in den Parlamenten irgendwie gemacht wird. Allerdings glaube ich schon auch, und das versuche ich auch im Buch auszuführen, dass die Staaten, so wie wir sie kennen, schon letztlich auch wieder Produkt dieser kapitalistischen Entwicklung sind. Und auch die Größe, die Staaten haben, also da wäre es mir durchaus auch sympathisch oder so, wenn es nicht zu große Staaten geben würden, die dann darüber entscheiden, wofür das dann ausgegeben wird. Also ich glaube auch, dass wir uns grundsätzlich zum Teil auch schon in zu großen Gemeinschaften befinden und so mit Leopold Kohr, der also so Small is Beautiful als Devise ausgegeben habe. Das ist natürlich eine längerfristige Entwicklung. Ich will jetzt dort nicht, dass man die Europäische Union oder irgendwie was anderes zerschlägt. So. Aber langfristig denke ich, man muss mal über das nachdenken oder so, ob die Staaten in ihrer Größe, die sie heute haben, nur gut geeignet sind, da wirklich für das gute Leben der Menschen zu sorgen. Oder ob sie nicht in erster Linie sie auch so in dieser Art und Weise entwickelt haben, weil sie vor allem dazu beitragen wollten, dass diese Funktionsweise möglichst gut funktioniert und immer mehr Wohlstand produziert werden kann. Also ich glaube, dass die Größe der Staaten letztlich auch schon damit zusammenhängt, dass die Ökonomie sich immer mehr vernetzt hat und in der Globalisierung und in der Ausdehnung einfach immer mehr Profitmöglichkeiten gesehen hat. Aber das ist dann schon wieder natürlich illusorische Frage oder so, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt halt auch die Größe der Staaten schon mit in Betracht ziehen. Aber ich glaube schon, dass das, ja.
Ich schlag.
Ja, aber es ist natürlich nicht wo ich jetzt sage, okay, das soll eine Partei jetzt in ein Parteiprogramm übernehmen und das wird jetzt dort in den nächsten 4 Jahren umgesetzt. Ich glaube schon, dass
ich
da eine längerfristige Perspektive geben muss.
Ich schlage vor, dass wir jetzt dann an ein Ende denken. Melden Sie sich bitte, wenn Sie noch unbedingt etwas im Plenum anbringen wollen. Es gibt sicher nachher, hier gibt es schon eine Anmeldung, es gibt sicher nachher noch die Möglichkeit, im direkten Gespräch einiges zu klären, aber bitte melden Sie sich, wenn Sie jetzt noch was sagen wollen. Bitte, Sie?
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen einfacher herunterbrechen, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht VWL studiert hat und da drinnen sitzt. Also ich würde zum Vorredner noch sagen, also ich würde es weniger illusorisch bezeichnen, sondern lieber visionär. Also gewisse Sachen können wir sich nicht vorstellen und die werden aber dann doch Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn wer Visionen hat, braucht er auch nicht zum Arzt gehen, sondern Visionen brauchen wir, um uns auch selber weiterzuentwickeln. Das ist für mich ein positiverer Zugang. Die konkrete Frage, die ich noch habe, wo ich ein bisschen skeptisch geworden bin, ist das mit dem Anlegen und dass man da das anlegen muss und 5% erzielen muss, um nicht weniger zu haben. Nämlich, ob das nicht eine soziale Schere erzeugt und man einen gewissen Freibetrag da schaffen sollte, wo man sagt, also ich habe da Ähnlichkeiten entdeckt bei dir, und das möchte ich klären, ob das so ist, mit meinem Bankberater.
Das ist aber eine Beleidigung.
Ja, darum möchte ich das erklären. Ne? Also wenn ich zu meinem Bankberater gehe und ich sage, ich hätte das Geld sicher, möchte es sicher angelegt haben, am besten auf ein Sparbuch und das soll so viel erwirtschaften, dass die Inflation abgedeckt ist. Das heißt, dass ich immer gleich viel habe, also es braucht nicht mehr werden, aber es soll auch nicht weniger werden. Und wenn ich jetzt sage, ich würde es sicher anlegen, nach deinem System, muss ich ja, damit es gleich bleibt, dann spekulieren. Also hast du vorher gesagt, wenn ich die richtig verstanden habe, man muss das anlegen, um die 5% zu erreichen. Das heißt, mein Bankberater hat recht und sagt, nicht am Sparbüchel hinlegen, sondern das muss man irgendwie anlegen, so wie es ich nicht will, um dann das zu erreichen, dass das Geld nicht weniger wird. Und da glaube ich ja, dass die 5%, so wie ich es verstanden habe, Schnitt ist, ja.
dass es sozusagen die ausgeklügelten, geschickten Finanzjongleure gibt, die ja 10% und 15% erwirtschaften und die unausgeklügelten, nicht so geschickten halt 3% erwirtschaften und die würden dann drauf zahlen. Und wenn es einen Freibetrag gäbe jetzt, wäre es ja möglich, dass die, die sagen, sie haben jetzt ein bisschen einen Notgroschen angelegt, die können da das dann mit den Sparbuch und der Inflation erledigen, was zum Abschluss irgendwie zum Sucht- und Weinbereich, also wo ich im Suchtbereich weniger daheim bin, aber im Weinbereich sehr stark. Also das ist ja ein Genuss statt Sucht dann vielleicht auch sein Kind. Ja. Gibt es sowas in deinem Modell Genuss und nicht Sucht oder haben alle, sind alle süchtig sozusagen?
Okay, ich habe da grundsätzlich recht, dass nach meinem, also ich habe keinen Freibetrag im System, weil man denkt, also es geht mir ums Prinzip. Und das Prinzip lautet bei mir, für Kapital, das sollte nicht mehr werden. Auch nicht Freibeträge oder so. Soll nicht so sein. Und weiß nicht, ist der Ernst oder? Also so, nur mit der Versuch, das mit der Risikoaversität oder so darzustellen. Also die 5%, das wäre das quasi, was auf den Kapitalmärkten derzeit im Schnitt zu erreichen ist. Die 2%, die der Markus sicher haben will, das wäre quasi die Liquiditätsprämie, die er haben will. Und die Differenz dazwischen, das wäre meines Erachtens die Risikoprämie, weil er auf das verzichtet, gibt er das quasi der Bank, die, die diese 5% ja dann auf den internationalen Finanzmärkten lukriert. Und ich würde dir den Freibetrag nicht geben, sondern es würde de facto ja heißen, dass du wirklich Kapital verlieren würdest, aber du wärst vermutlich, man weiß ja jetzt nicht, wie viel Vermögen du besitzt jetzt. Das reden wir dann noch. Aber du würdest natürlich wahnsinnig viel gewinnen dadurch, also wenn man das jetzt dort umsetzen würde und egal ob jetzt das Geld oder Vermögenssubstanzsteuer, würdest du entweder, wenn es eine Vermögenssubstanzsteuer ist, einfach deutlich weniger Steuern zahlen oder wenn es eine Geldsteuer ist, deutlich geringere Preise zahlen. Und du würdest dann eh quasi profitieren. Also ich brauche jetzt keinen Freibetrag dann mehr für die, dass du zufrieden bist. Also du wärst, also du hast irgendwie sehr, sehr hohes Vermögen, aber dann wirst du das vermutlich auch besser anlegen können. Also ich sehe die Notwendigkeit eines Freibetrages nicht, weil die, die von so einem System in erster Linie profitieren würden, wären eben mittellose Konsumentinnen. Ja, und wie kommen wir dahin? Ich glaube auch nicht letztlich, also vielleicht bin ich da ein wenig kleingläubig, ich glaube nicht, dass man durch Diskurs und Diskussion dazu kommen werden, dass man sagt, und jetzt da sind wir so weit und jetzt wollen wir diese gesellschaftliche Regel ändern. Ich glaube vielmehr, dass es die Möglichkeit grundsätzlich geben könnte, oder wie ich zum Schluss dargestellt habe, ich glaube, dass unser kapitalistisches System immanent immer wieder Krisen hervorbringt. Und ich glaube, wenn wirklich so eine Krise passieren könnte, dass dann schon das Momentum sein könnte, wo man sagt, okay, und wie wollen wir denn in Zukunft unser Zusammenleben organisieren? Und wollen wir nach wie vor das so beibehalten, wie es ist? Weil dann fangen wir halt wieder nach der Zerstörung von diversem Privatkapital, dann verfuhren wieder an. Oder wir sagen, okay, aber jetzt starten wir dann irgendwie anders. Aber wenn es so ist, dass man via Erkenntnis oder via gemeinschaftlichen Konsens dazu kommt und man sagt, okay, das ist eigentlich unethisch, was wir da ständig mit uns praktizieren und wir wollen es ab jetzt anders haben und wir ersparen uns die Krise, dann soll mir das auch recht sein.
Markus, du hast mehrmals erwähnt, das ist ein Diskussionsbeitrag von dir. Vielen Dank für diesen sehr umfassenden Diskussionsbeitrag in Form eines Buches und auch heute Abend mit deiner Präsentation. Danke auch an Sie für Ihr Kommen, für Ihr Mitreden und Beiträge bringen. Das ist es, was wir wollten und wenn das weitergeht, dann ist es gut so. Es sind Bücher hier dabei zum Erwerben. Um 16 Euro können Sie das Buch kaufen und es ist schon einmal erwähnt worden,
dass...
Vorteilspreis. Sonst kostet Buch steht auch genommen.
Dass bald eine Veranstaltung stattfinden wird mit Nico Pech. Querdenken, er ist auch ein Verfechter dieser Subsistenz und mit Vorschlägen für Lösungen. Vielen Dank an Sie für Ihr Kommen. Kommen Sie gut nach Hause und auf ein baldiges Weiterdiskutieren.